In der Falle aus der Exodus-Andachtsreihe Teil 9. Hat das ganze Elend denn mal ein Ende? In der letzten Andacht vor der Adventszeit waren die israelitischen Sklaven immerhin schon raus aus Ägypten gekommen, aber nun kommt wieder eine Bedrohung auf die Israeliten zu, oder besser, die Bedrohung verfolgt sie. Als dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass die Israeliten geflohen waren, bereuten er und seine Minister ihre Nachgiebigkeit. Sie sagten: Was für eine Dummheit haben wir gemacht? Wir haben die Israeliten laufen lassen, unsere Arbeitskräfte. Der Pharao ließ seinen Wagen anspannen und bot seine ganze Kriegsmacht auf. Die ganze ägyptische Streitwagenmacht verfolgte die Israeliten und holte sie ein, während sie am Schilfmeer lagerten. Wir haben unsere Arbeitskräfte laufen lassen. Wenn Menschen andere Menschen auf ihren Geldwert und auf ihre Leistung reduzieren, dann droht Unheil. Der Pharao will es einfach nicht dulden, wenn Leute den Weg in die Freiheit nehmen, statt seinen Interessen zu dienen. Der Pharao muss hinterher mit aller Macht. Gekränkte Eitelkeit wird wohl auch mit dabei gewesen sein. Für die Nummer 1 ist es nicht zumutbar, wenn ein Sklavenvolk ihm auf der Nase herumtanzt. Aber hat denn der Pharao schon die 10 Plagen vergessen? Ja, das hat er offenbar. Diese Plagen, die hatten ihn persönlich und das ganze Reich in die Knie gezwungen, aber er hat nichts daraus gelernt. Die alte Ausbeutermentalität, die alte Eitelkeit, der alte Glaube an die Waffen. All das steuert jetzt den Pharao. Seine unbelehrbare Haltung wird ihn schlussendlich ganz wörtlich in den Untergang führen. In den eigenen Untergang. Diesmal ist es nicht der Untergang der Verfolgten. Zunächst sieht es aber ganz anders aus. Die Israeliten sind eingeschlossen. Auf der einen Seite das ägyptische Militär, auf der anderen Seite das Meer. Sie sitzen in der Falle. Und was jetzt? Als die Leute von Israel sahen, wie der Pharao mit seinem Heer heranrückte, packte sie die Angst und sie schrien zu Gott um Hilfe. Zu Mose aber sagten sie: Hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Gab es in ganz Ägypten keine Gräber? Wozu hast du uns von dort weggeführt? Haben wir nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wollten lieber in Ägypten dienen? Wir wären besser Sklaven der Ägypter, als dass wir hier in der Wüste umkommen. Es ist die blanke Verzweiflung, die die Leute zwei sehr unterschiedliche Dinge tun lässt. Erstens, sie schreien zu Gott um Hilfe, und zweitens, sie gucken sich einen Sündenbock aus, und der ist jetzt schuld, das ist Mose. Die Leute haben offenbar ihre Sklavenmentalität behalten und verinnerlicht. Diese Mentalität lautet: Wenn wir uns mit den Verhältnissen arrangieren, dann kommen wir schon einigermaßen durch. Gott bleibt der Herr ihres Lippenbekenntnisses, aber ihre tatsächlichen Götter, das sind die Spielregeln vom Pharao. Was uns das alles angeht? Die Antwort ist: Wie sie sich arrangieren, ob sie fraglos den Regeln der Ägypter folgen oder ob sie einen gefährlichen Weg durch die Wüste ins gelobte Land riskieren, das zeigt, wer ihr Gott ist, ihr faktischer Gott, nicht der Gott ihres Lippenbekenntnisses. Mose reagiert nun in zwei Richtungen. Auf der einen Seite versucht er, den Leuten Mut zu machen, und auf der anderen Seite ruft er zu Gott. Gott antwortet ihm. Er sagt: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Befiehl den Israeliten, dass sie weiterziehen. Das ist für mich die stärkste Stelle in der ganzen Geschichte. Die Israeliten sollen weiterziehen, obwohl genau das nicht geht. Sie haben doch das Schilfmeer vor der Nase. Sie werden garantiert erst nasse Füße bekommen, dann wird ihnen das Wasser bis zum Hals stehen und dann werden sie absaufen. Der Untergang ist vorprogrammiert. Es sind wohl gerade solche Situationen, wo Glaube buchstäblich bewegt. In hoffnungsarmer Lage, ohne Vor und Zurück. Dann trotzdem nicht wie einbetoniert stehen zu bleiben, sondern im Vertrauen auf Gott Schritte, nein, nicht zu denken, sondern zu tun. Ohne einen Weg dabei zu sehen. Du aber, sagt Gott, strecke deine Hand aus und erhebe deinen Stock über das Meer und spalte es, damit die Leute von Israel trockenen Fußes ins Meer hineingehen können. Erst weiterziehen, wo kein Weg ist, und jetzt mit ausgereckter Hand und Stock das Meer spalten. Verlangt Gott da ein bisschen viel? Einmal nein, denn Gott selbst ist es ja, der den Weg schafft, der das Meer teilt. Und zugleich, ja, diese Geschichte mutet tatsächlich ein bisschen etwas zu. Mit Nichtstun ist es nicht getan. Damit Gottes Tun Hand und Fuß bekommt, müssen die Israeliten ihre Füße und muss Mose seine Hand rühren. Nicht bloß denken, fühlen, reden. Die Israeliten müssen die Sache zwar nicht selbst stemmen, aber sich bewegen, sehr wohl. Gottes Bewegung mitvollziehen. Aber die Ägypter sind schon zu dicht dran. Gott muss zuvor noch anders eingreifen. Der Engel des Herrn, der sonst ständig vor dem Volk Israel herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen war, stellte sich hinter sie, sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Der Engel und die Wolkensäule, sie stehen für Gottes Gegenwart. Gottes wirksame Gegenwart macht hier die Nacht hell. Sie kann die Nacht aber auch verdunkeln, hier für die Ägypter. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, bei den Verfolgten oder bei den Verfolgern. Und hier ist Gottes Gegenwart mal nichts Verbindendes, sondern etwas Trennendes, um die einen vor den anderen zu beschützen. Manchmal sollte ich Gottes Gegenwart auch dafür suchen, damit Gott mich eine schützende Trennung durchhalten lässt. Und dann? Die Verfolgten ziehen trockenen Fußes durchs Meer, in die Freiheit. Und die Verfolger, der Pharao und seine Mitläufer, gehen darin unter. Schade, dass es im richtigen Leben meistens nicht so läuft, oder? Naja, auch wenn ich es mir gern anders einrede, zu den Verfolgten oder zu den Leuten auf der guten Seite gehöre ich nicht immer. Als Westeuropäer mit geregeltem Einkommen bin ich eher der Profiteur der Ausbeutung anderer Menschen und der Schöpfung. Vielleicht wäre ich im Schilfmeer mit abgesoffen. Die Geretteten, die Befreiten, sie kommen am rettenden Ufer an. Aber damit sind sie nicht automatisch im gelobten Land. Die Trauben wachsen ihnen nicht in den offenen Mund. Eine lange Wüstenzeit, Entbehrungen und heftige Auseinandersetzungen liegen noch vor ihnen. Freiheit kann manchmal sehr anstrengend sein und es auch bleiben. Also doch lieber bequem, zurück an Ägyptens Töpfe, dünner Suppe, die nur im verklärenden Rückblick zu Fleischtöpfen werden? Um Gottes Willen nein, denn Gott will ihre Freiheit. Er mutet und traut ihnen dazu Verantwortung zu, auch wenn es schwer ist. Also nicht einbetoniert stehen bleiben, Schritte tun, die Hand ausstrecken, Gottes Bewegung mitvollziehen, vertrauen. Du Gott der Freiheit, ich bitte dich, mache mein Herz, meinen Willen, meine Hände, meine Füße stark gegen alles Fesselnde, gegen das, was mich bindet, schmerzend oder auch verlockend bindet. Sei du mein Schutz und meine Ermutigung durch die Wüste hindurch in die Freiheit. Amen.